Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 261 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 27. März 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über die Reform der privaten Altersvorsorge, auf die sich die Regierung in dieser Woche so auf den letzten Peng geeinigt hat. Und es geht um unser neues Heftgeflüster.
Mit Markus Stadler von den Finanzgenies sprechen wir über deren breit aufgestelltes Geschäftsmodell und die Konkurrenz zum Maklerpool.
Und in den News der Woche hat die EIOPA Zahlen dazu, wie oft Versicherungsvermittler sanktioniert wurden. Karl Lauterbach würde gern die Rente anders verteilen. Die Regierung überlegt, die kostenfreie Mitversicherung in der GKV abzuschaffen. Und Naturkatastrophen waren 2025 relativ günstig.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das doch gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform des Vertrauens mit 5 Sternen.
Aus der Redaktion voll Knorke. Und damit kommen wir zu unserem Schmolltalk. Meine Güte, ist hier wieder was los,
Schmidt. Ah, Berlin hat gearbeitet.
Oh, du kriegst die haben wieder über Minuten abgerissen. Du kriegst die Tür nicht zu. Meine Fresse, alles zu unser aller Wohl.
Ja.
So.
Was haben Sie denn konkret gemacht?
So gestern am späten Nachmittag, wo ich dann gedacht habe, ey geil, da kann man sich dann schon mal Richtung Feierabend so ein bisschen aufmachen.
Nö,
da kam dann nochmal ein
Feierabend?
Ding. Nein, ja, Feierabend. Ich habe davon in der Zeitung gelesen, dass es sowas geben soll, aber nicht bei uns, denn da hat die Regierung Schwarz-Rot hat was rausgehauen und zwar haben die auf den letzten Meter das Altersvorsorgereformgesetz nochmal auf links gebürstet.
Auf links gebürstet, okay. Das heißt, sie haben Sachen implementiert, die man so nicht erwartet hat, oder wie? Oder was?
Oh ja, oh Frau Schmidt, ja, da gab es wirklich ein paar schöne dicke Überraschungen. Und um die Spannung völlig zu überhöhen, die Branche tobt, ehrlich gesagt. Da sind ein paar Leute richtig stinkig.
Dann erzähl doch mal.
Ja. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den guten Sachen.
Oh so, geil, jetzt will ich es wissen.
Die haben die Zulage nochmal hochgezogen. Und zwar war eigentlich gesagt, auf den eingezahlten Beitrag, und das muss ich ablesen, eigentlich war gesagt, Grundzulage bis 1200 Euro Eigenbeitrag im Jahr, also 100 im Monat, kriegst du 30%. Steigt auf 50%. Nicht schlecht, ne?
Wir sind jetzt bei Riester, oder was?
Ja. Oh, ja, okay. Vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen,
einmal abholen, worüber wir eigentlich hier reden. Also es geht um Riester.
Ja, die Riester-Revolution.
Okay, also die Förderung wird hochgefahren. Krass, ja, okay.
Richtig, und zwar von 30% auf 50%. Was echt eine
Hausnummer. Schnaps.
Ja, das ist wirklich eine Hausnummer. Aber nur bis 360 Euro Eigenbeitrag im Jahr.
Okay.
Ja, also das ist ein 20 im Monat. Nee, habe ich falsch ausgerechnet jetzt. Das sind 30 Euro im Monat. Ne? 30 Euro im Monat, 360 Euro im Jahr gibt es 50% Förderung.
Okay. So.
Und dann bleibt das Weitere, das ist aber auch nochmal hochgezogen worden, bis 1800 Euro darüber hinaus. Bis 1800 Euro. Gibt es 25% Förderung. Und das war früher ursprünglich geplant bei 20% Förderung. Also auch nochmal hochgezogen. Auch nochmal hochgezogen ist die Kinderzulage. Und zwar, um 300 Euro Kinderzulage zu bekommen, ich muss das mal ablesen. Muss es am Ende wirklich nochmal gucken, was der Bundestag sagt.
Du, es ist ja auch kein Problem. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass du von gestern auf heute das Gesetz auswendig lernst.
Was? Das kannst du von deinen Leibeigenen schon mal erwarten hier, ey. Auf 300 Euro Eigenbeitrag kriegt man 300 Euro Zulage. Das heißt 100% Kinderzulage. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, das sind wirklich ein paar Hausnummern. Das ist schon nicht schlecht. Dann sollen Selbstständige mit reinkommen.
Ja.
Was ich persönlich gut finde.
Mhm.
Denn es sieht wirklich nach einem sehr, sehr guten System aus.
So. Okay.
Und dann kommt aber auch nochmal so ein Ding, und das war ja was sagt dir der Begriff Kostendeckel, Frau Schmidt?
Naja, dass ein Produkt nur zu einem bestimmten Punkt, also bis zu diesem Deckel, Kosten aufrufen darf.
Ja, ja.
Also bei 1,5% heißt das Produkt darf maximal 1,5% kosten.
Mhm.
Genau. Wovon, das steht bestimmt irgendwo auch drin.
Effektiv Kosten pro Jahr.
Ja, genau.
Genau. Und dieser Deckel war ja hochgradig umstritten. Die einen fanden ihn zu tief, die anderen fanden ihn zu hoch. Mhm. Der bezieht sich auf das sogenannte Standarddepot, was jeder Anbieter anbieten muss.
Okay.
Das ist so, wenn einem gar nichts Besseres einfällt, dann nimmt man das. Das ist das Standarddepot. Mhm. So, und da war der Deckel bei 1,5% Effektivkosten im Jahr angesetzt, die er nicht übersteigen kann. So, dann gab es einen Hickhack, tralala, und alle haben sich da ein bisschen gefetzt. Der ist jetzt auf 1,0 runtergesenkt worden.
Okay.
Ja, ist nochmal eine Hausnummer. 1,0%. Vermittlerbranche schäumt.
Ist das der Grund, warum die Branche tobt?
Nein, das ist noch nicht der Grund.
Nein,
weshalb die
das
Branche
ist noch nicht der
tobt.
Grund. Oh, okay.
Denn der Staat will mitmischen. Und da wird es jetzt echt ein bisschen hässlich. Und da können wir jetzt mal gucken, was wir davon halten. Denn ein öffentlicher Träger soll ein staatliches Standarddepot auflegen und anbieten.
Ah, okay. Also das Standarddepot-Modell wieder.
Ich habe so ein paar klitzekleine Kontakte nach Berlin. Die sind jetzt nicht sehr dick, aber ich habe mal da so nachgefragt, wie die das sehen. Mhm. Es ist allgemein, wird jetzt erwartet, dass die Kenfo-Truppe da eintritt. Das ist ja dieser Atommüllfonds. Der ist ziemlich gut. Der ist sehr, sehr gut gemanagt. Okay. Wirklich gutes Ding, habe ich mir mal angeguckt. Und es riecht ganz gewaltig danach, dass der dann auch einen zentralen, so einen Staatsfonds auflegen soll.
Aha.
Und das ist der Grund, weshalb
gibt's
die Branche
da schon Details tut. Zu diesem Staatsfonds?
Nee.
Nicht.
Also ich hab mal so vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, habe ich mir mal mit dem Kenfo auseinandergesetzt, wie der aufgebaut ist. Das findet man bei pfeffi.de. Wenn das da nah dran wäre, was ich auch glaube, ehrlich gesagt, dann wäre das ein extrem breit gestreutes globales Aktienportfolio.
Ja, das bezweifle ich gar nicht so. Es ging mir eher um sowas wie, darf der Staat das Vermögen dann irgendwie zweckentfremden oder so eine Sache. Ne? Was ja sonst bedeuten würde, wenn er das kann, würde ich da eher die Finger von lassen.
Richtig. Und damit
sonst wird das Geld nur wieder benutzt, um irgendwelche Löcher zu stopfen, die ja ständig wieder aufploppen. Das sieht man ja jetzt auch am Sondervermögen.
Und genau,
Schmidt. Wird nicht wirklich dafür eingesetzt, wofür es gedacht war. Oh Wunder.
Genau. Da sind einfach wahnsinnig lange Finger in Berlin.
Ja.
Und das wäre für mich ein Grund, und ich muss mal gucken, ob ich da nochmal einen saftigen Kommentar ablasse, das nicht zu machen. Das ist für mich ein Grund. Jetzt mal
absolut,
ganz im Ernst, liebe Hörer da draußen, ein normaler Investmentfonds ist ein sogenanntes, na Frau Schmidt, geschütztes Sondervermögen.
Okay.
Kommt keine Sau ran. Taucht in keiner Bilanz von irgendwelchen Anbietern auf. Die Dinger sind separat, die sind geschützt. Das gesamte Gesetz steht bei Fuß. Wenn da jemand rangeht, selbst wenn du einen DWS-Fonds hast und die DWS würde theoretisch pleite gehen, ist dein Geld geschützt. So, auch vor dem Staat. Gerade vor dem Staat. Und das ist der Grund, weshalb ich später, da kann der noch so billig sein, dass ich ein privates Produkt wählen werde. Ganz sicher.
Und wenn die aber sagen, der Zugriff ist geschützt, würde dich das dann...
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Okay.
Also
der,
ja,
wäre deine Skepsis zu groß.
Ja, also da haben wir einfach zu viel Mist schon gesehen. Ich sag nur betriebliche Altersvorsorge, ne? Dass dann hinten raus plötzlich dann doch noch die Steuerkeule kommt. Oder dann wird ein Bestandsschutz abgebaut. Hatten wir jetzt bei Investmentfonds.
Gab's auch schon, ja. Stimmt.
Ne?
Ja.
Wie oft wurde erst gesagt, ja, das ist geschützt, schon klar. Und dann geht's eben doch ran. Ab in die Privatwirtschaft ist für mich kein Punkt. Natürlich ist die Investmentbranche jetzt stinkensauer.
Ja, weil die auf Geschäft gehofft hatte natürlich. Ne?
Die hat natürlich auf ein Bombengeschäft gehofft, auf ein Milliardengeschäft.
Und jetzt endlich ziehen sie an den Versicherern vorbei und jetzt kommt der Staat.
Ja, ja, da muss man sagen, nach BVI, ai, ai, ai. Das ist schon...
Ach nein.
Aber ich, ohne Scheiß, lieber BVI. Ich verstehe wirklich den Ärger. Da ist, und das ist wirklich das Beispiel, was Sie da sagen, ja. Der Staat soll einerseits Schiedsrichter sein und Leitplanken festlegen und sowas alles. Und geht aber selber, also ist Schiri und geht selber auf den Platz und will mitspielen.
Ja. Ja? Ja, das stimmt, das macht nicht so wirklich Sinn, das ist so wahr.
Es ist einfach Mist. Vor allen Dingen kann er auch Dumping betreiben. Der Staat, ne, der hat ja theoretisch den Steuerzahler hinten dran, der muss ja gar nicht profitabel arbeiten. Das kommt einfach noch ein bisschen dazu, ne? Und insofern kann ich wirklich das verstehen. Auch der Versicherungsverband ist nicht begeistert. Und auch diverse Branchenverbände und so, die sind alle, die sind eigentlich alle, das kommt auch so ein bisschen aus dem Nichts, ehrlich. Kommt es aus dem Nichts, Leute, da draußen? Also für mich kam es jetzt doch ein bisschen überraschend, ich gebe es zu.
Okay, ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Übrigens, weil uns natürlich auch interessiert, wie Sie das sehen. Sie können einerseits Ihre Meinung schreiben an redaktion@pfefferminzia.de oder Sie kommen einfach zu unserem nächsten Heftgeflüster. Ja.
Das war ein subtiler Themenwechsel, Frau Schmidt.
Ist so schön, oder?
Ja.
Da besprechen wir ja nämlich immer das aktuelle Heft, was dann rauskommt. Das nächste ist am 14. April. Und Scholle schreibt nämlich zu dieser ganzen Altersvorsorge-Reform-Thematik einen Artikel.
Oh,
und da können wir uns natürlich wunderbar. Jetzt musst du noch mal ran, natürlich.
Die kann ich noch mal umschmeißen. Ich freue mich schon total. Ja, genau. Spitze.
Aber Sie können mit uns das Thema einfach vor Ort diskutieren, hier in Hamburg in unseren Redaktionsräumen. Ich habe den Anmeldelink mal in den Shownotes, in die Shownotes gepackt. Da können Sie sich gerne anmelden und dann besprechen wir das mal face to face, wie Sie das sehen, ob Sie das gut finden, ob Sie es nicht gut finden, ob Sie ähnliche Bedenken haben, was die staatliche Einmischung betrifft oder nicht.
Das ist, wir gelten tatsächlich als, ne Schmidt, wir gelten als sehr, sehr meinungstolerant. Also wirklich Diskussionen sehr gerne, anders gelagerte Meinungen sehr gerne.
Natürlich, immer. Das macht's ja spannend.
Gerne auch Verbandsrepräsentanten, ne? Vielleicht Herr Klein vom Votumverband will vielleicht mal rüberkommen oder so. Da können wir sehr, sehr gerne diskutieren und da mache ich dann auch sehr gerne einen Artikel draus. Das würde mich mal interessieren, wie Sie das da draußen sehen.
Ja. Hochspannend.
Oh ja.
Cool.
Wie siehst du es denn, Schmidt?
Ach ja, wie gesagt, also ich hätte da auch Probleme mit der, wenn der Staat da das Geld dann doch für andere Zwecke verwendet. Dann weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Die Finanzgenies haben sich eine Marktnische gesucht und sich dort so richtig gemütlich eingerichtet. Sie nehmen den angeschlossenen Vermittlern alle Themen ab, auf die sie keine Lust haben und haben so schon etwa 200 Makler gewonnen. Ein paar Einblicke in dieses Modell gibt mir jetzt Mitgründer und Geschäftsführer Markus Stadler.
Hallo Markus, schön, dass du bei mir bist.
Moin, schön, dass ich da sein darf.
Jetzt habe ich absichtlich nicht Maklerpool oder irgendwas Konkretes gesagt, sondern erstmal nur Dienstleister. Denn was macht ihr eigentlich bei Finanzgenies?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, für das, was wir machen, gibt es keinen feststehenden Begriff. Jeder weiß, was ein Maklerpool ist. Jeder weiß, was ein Strukturvertrieb ist. Jeder weiß, was eine Ausschließlichkeit ist.
Ja.
Und das, was wir machen, ist eigentlich eine Plattform bieten für Menschen in der Finanzbranche, Finanzberater, Finanzdienstleister. Es gibt ganz viele Sachen, die die machen müssen, angefangen bei so spannenden Themen wie Datenschutz und Geldwäsche und Whistleblower und Abrechnung und Systeme und IT und so weiter und so fort, wo die relativ wenig Lust drauf haben. Sie kommen aber nicht drum herum. Und viele Makler, die mit uns arbeiten, kommen aus einem großen Vertrieb, kommen aus einer Ausschließlichkeit, kommen aus einem Strukturvertrieb, kommen von einem Maklerpool und suchen so eine Heimat, so eine Gemeinschaft, wo sie den Job tun können, der ihnen Spaß macht, nämlich Kunden beraten. Und alles hinten drum, da kümmern wir uns drum.
Das macht ihr dann. Wer ist denn bei euch das Finanzgenie eigentlich?
Oh, ich glaube, das sind viele. Wir sind mittlerweile 200 Makler und die sind alle ganz gut.
Ja, okay. Von wem kommt denn dieser Firmenname? Darauf will ich eigentlich hinaus.
Okay. Das waren Manuel und Daniel. Manuel ist der zweite Geschäftsführer neben mir und Daniel ist einer unserer 6 Gesellschafter und die haben sich zusammen eingeschlossen und haben nach einem Namen gesucht und sind dann auf Finanzgenies gekommen und
genial.
Wir machen Finanzen, wir machen sehr, sehr ganzheitlich Finanzen und alles, was damit einhergeht und ob wir das jetzt genial machen, das müssen andere bewerten, aber ich glaube, dass wir das ganz gut machen und dann fanden sie das eine ganz gute Kombination.
Jetzt ist ja schon mehrfach der Begriff Maklerpool gefallen. Wir kennen ja die einschlägigen Pools. Wie unterscheidet ihr euch von solchen Pools?
Ja, wir sind kein Pool im klassischen Sinne, mhm. weil wenn du zu einem Pool gehst, dann bekommst du dort Anbindungen an Gesellschaften, du mhm. bekommst Vergleichsrechner, du bekommst eine Provisionsabrechnung, du bekommst vielleicht ein Wissensmanagement.
Tolle Technik vielleicht noch?
Technik so, möglicherweise und mhm. hier und da hast du vielleicht noch eine Hotline, wo du anrufen kannst. Immer mhm. mehr reduzieren ihren Service auch ein bisschen und stellen dann ein Ticketsystem zur Verfügung. Und wir sind so eine Schnittstelle, wir füllen so ein bisschen dieses Vakuum zwischen großen Vertrieben, die sehr viel für diese Wohlfühlatmosphäre tun mhm. und den Pools, die wirklich einfach ein sehr nüchterner Dienstleister sind, im Extrem gesprochen. Und wir wollen die Vorteile von beiden Welten bieten, sodass die Vermittler ganz viel Transparenz von uns bekommen. Die wissen, was wir für Provisionseingangssätze haben. Die wissen, was unsere Technik im Endeffekt kostet. Die sehen, was sie davon abbekommen. Mhm. Die haben also eine sehr hohe Provisionsausschüttung. Die bekommen 90% der Provision weitergeleitet, die wir selbst verdienen. Die haben einen sehr hohen Umfang an Tools, Systemen, Techniken. Also wir haben uns da fast ein Jahr damit beschäftigt, was so State of the Art am Markt ist, mhm. ob das die Vergleichsrechner wie Software, Frank und Baumberg, Morgen etc. sind, ob das MVP ist, ob das Kunden-App ist, ob das Systeme im Bereich Finanzierung sind, Europäis, EHIP etc., ob das Immobiliensysteme sind. Also das bekommen sie alles und zusätzlich bekommen sie halt noch sehr, sehr viel Service, Ausbildung, Weiterbildung, Support, vertrieblichen Support, manchmal auch den Tritt in den Allerwertesten, wenn es vielleicht mal nicht so läuft.
Dass, was?
Ja, es hilft halt, ja. Und häufig stellen wir fest, dass die Leute, die aus dem Vertrieb rausgehen, mhm. dann denken, okay, ich bekomme jetzt aber viel, viel mehr Provision, das heißt, ich muss viel weniger machen. Und das ist ja nicht das Ziel gewesen, ja.
Okay.
Dann hilft es einfach, wenn du in einer Gemeinschaft bist, wo du siehst, hey, so und so funktioniert es. Wo du dich auch mal austauschen kannst mhm. über Online-Marketing, über IT-Digitalisierung, über wie funktioniert Vertrieb, wie funktioniert Akquise, wie funktionieren Empfehlungen, wer macht was gut.
Mhm. Dem entnehme ich aber auch, dass ihr auch Produkte am Markt einkauft, besorgt oder so und dann an eure angebundenen Vermittler weiterleitet. Wo kriegt ihr die Produkte her? Wer macht das? Wonach wählt ihr die aus?
Also unser erster Mitarbeiter war unser Produktmanager. Den
passt.
Ja, weil wir sind so, ich würde fast sagen, Produktnerds. Wir mhm. schauen sehr, sehr tief rein in die gesamte Versicherungsfinanzlandschaft. Wir mhm. haben eine wissenschaftliche Arbeit gerade geschrieben zum Thema Investment, ETF-Portfolios, wissenschaftlich fundiertes Investieren. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich komplett mit dem Thema Produkte beschäftigt auf der Versicherungsseite. Wir haben eine für Investment, wir haben eine für Immobilien und Finanzierung. Mhm. Und da ja, schauen wir uns den ganzen Markt an, wählen aus, schauen uns an, was gibt es, was sind die relevanten Kriterien. Das ist natürlich bei einer Haftpflichtversicherung anders als bei einer Altersvorsorge mhm. Und anders wieder als bei Immobilien. Und je nach Sparte haben wir unseren Kriterienkatalog, haben eine breite Excel-Tabelle hoch und lang, wo 100 Kriterien draufstehen und danach wählen wir das dann aus. Und wenn ich sage wählen aus, heißt das nicht, dass wir das verpflichten dem Makler geben, sondern wir geben ihm diese Informationsgrundlage. Und auf Basis dieser Grundlage, auf dieser Excel-Tabelle kann er letztendlich selbst wählen. Natürlich sagen wir ihm, die 5 Altersvorsorgetarife oder die 20 Haftpflichttarife, die sind empfehlenswert.
Das ist so eine Vorauswahl quasi.
Genau. Eine Shortlist, mhm. wenn du so willst. Mhm. Und dann kann er schauen, okay, für meinen individuellen Kunden, was passt da jetzt gerade?
Fängt das nicht die Freiheit der Vermittler so ein bisschen auch ein, so eine Shortlist?
Nein, weil sie ja alles andere auch machen dürfen. Also wir sagen, mhm. ich würde den nicht mal fragen.
Ach so, die ist nicht exklusiv.
Nein, genau. Also okay. Viele Vertriebe schränken ja auch die Vergleichsrechner ein. Also mhm. wenn du in Vergleichsrechner gehst und du siehst nur noch 5 Altersvorsorgetarife, dann weißt du, es gibt ja aber viel mehr.
Ja. Genau.
Warum sind die dann da? Ja, hat das was mit dem Geld zu tun? Hat das was mhm. mit der Produktqualität zu tun? Du weißt es nicht, du musst dich drauf verlassen. Bei uns gibt es keine Einschränkung. Mhm. Der Vermittler kann alles machen. Mhm. Der kann auch den größten Schrott machen im Zweifelsfall. Ich hoffe nicht, dass er das tut, aber genau dafür haben wir die Empfehlungsliste. Mhm. Wenn er sich daran hält, dann kann er gut beraten. Und wenn es mal einen Spezialfall gibt, wo er sagt, aber genau dafür brauche ich jetzt die Pfefferminzia, so habe ich euren Namen kennengelernt, das ist irgendwie ein Synonym für eine beliebige Versicherungsgesellschaft, dann nehme ich halt die.
Genau. Okay. Wie reagieren denn die Produktgeber, also Investmentgesellschaften oder auch Versicherer oder so, wenn die kleinen Finanzgenies da ankommen? Sie hat ja verhältnismäßig klein.
Wir sind noch relativ klein, ja. Wobei mit 200 Maklern schon gar nicht mehr so klein.
Aha.
Wir hatten jetzt gerade unser Jahresauftakt-Meeting in Frankfurt Anfang Mitte Januar und da waren so 25 Produktpartner auch mit dabei. Mhm. Und was die sehen, ist, dass bei uns sehr hohe Wertschätzung gegenseitig da ist. Wir wollen die nicht auslutschen bis zum geht nicht mehr, sondern wir haben ganz tolle Partnerschaften, haben ganz viele, die von Tag 1 auch dabei waren und uns unterstützt haben. Und es ist ja eine tolle Beziehung zu den Produktgebern, zu den meisten. Ne? Es gibt welche, mit denen machst du ganz, ganz wenig. Da ist nicht die allerbeste Beziehung dann da, weil also ist einfach nichts da. Ja.
Okay.
Und dann gibt's andere, mit denen machen wir super viel und mit denen tauschen wir uns fast wöchentlich aus. Also es ist schon ja Spaß.
Jetzt hast du ja schon eine gewisse Bandbreite an Produkten erwähnt. Habt ihr Schwerpunkte oder auch andersrum gefragt, Dinge, die ihr nicht macht?
Ich würde sagen, dass wir es wirklich sehr ganzheitlich beraten. Also es behaupten viele am Markt von sich, aber wenn du dir dann mal eine Cross-Selling-Rate anschaust und da steht eine 2, dann weißt du halt, das ist irgendwie bei einem klassischen Strukturvertrieb Altersversorgung BU und vielleicht, wenn du Glück hast, noch eine Privathaftpflicht. Mhm. Wir haben ein extrem breites Cross-Selling. Wir haben eine dadurch auch ganz gute Bestandsprovisionen, die uns Sicherheit geben und obwohl wir noch relativ jung sind, auch Stabilität geben.
Weil pro Kunde auch mehr da ist.
Exakt. Sozusagen. Genau. Wir haben 5, 6 Verträge pro Kunde und das ist schon wirklich gut. Und dann haben wir noch so Nebenthemen wie Strom, Gas, wie DSL, wie Steueroptimierung. Also wir haben Kooperationen in dem Bereich. Wir haben Rechtsanwälte, die die Kunden auch noch beraten zu Spezialthemen. Es ist wirklich ganz breit. Photovoltaik, Immobilien, Immobilienfinanzierung, Privatkredite. Es ist, ja.
Wie breit ist schön breit und wie breit ist schon verzettelt? Also kriegt ihr das noch hin?
Die Gefahr besteht natürlich. Also wenn du super breit aufgestellt bist, besteht die Gefahr, dass sich der Einzelne verzettelt und dann hier noch einen GKV-Link rausschickt und da dann Strom, Gas. Wir im Backoffice haben es ganz gut, glaube ich, aufgestellt, weil wir die Spezialthemen, die wirklich selten vorkommen, die schauen wir uns auch mal regelmäßig an. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag damit Stunden verbringen. Wir haben den Produktmanager, wir haben Arbeitsgruppen, Produkte in den verschiedenen Themengebieten. Und dann kriegen wir das ganz gut abgebildet und so, dass der Makler das halt dann nutzen kann für sich.
Soll noch mehr hinzukommen oder reicht das schon aus?
Wir haben noch 1, 2 Themen auf unserer Agenda und dann sind wir, glaube ich, erstmal fertig.
Darfst du dich schon rauslassen oder wie ist es?
Ja, wir gucken uns gerade zum Beispiel das Thema Edelmetalle, Rohstoffe, sowas an.
Dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit den Finanzgenies. Markus Stadler, vielen Dank für deine Antworten. Und ich hoffe, wir haben auch Ihnen da ein kleines bisschen weitergeholfen. Und dann schauen wir mal. Vielen Dank.
Dankeschön.
Die News der Woche. Die Zahl der Sanktionen gegen Versicherungsvermittler ist 2024 gestiegen. 1656 Maßnahmen verhängten die nationalen Aufsichtsbehörden. Das berichtet die europäische Aufsicht EIOPA. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor. Damit bleibt das Niveau zwar unter früheren Spitzenwerten, 2021 waren es 5151 Sanktionen, aber die Werte zeigen im Vergleich zu 2023 nach oben. Da waren es nämlich 1510.
Die häufigste Maßnahme der nationalen Aufsichtsbehörden war dabei der Entzug oder die Rücknahme der Vermittlerlizenz. In 51% der Fälle verhängten sie diese Sanktionen. 2024 entsprach das 844 Fällen. Diese Maßnahme stellt den schärfsten Eingriff dar, da sie Vermittlern die weitere Tätigkeit untersagt.
Daneben kommen unter anderem Geldbußen oder Unterlassungsanordnungen zum Einsatz. In der Summe erreichten die von Mitgliedstaaten verhängten Geldstrafen für 2024 eine Höhe von knapp 1,6 Millionen Euro. Das ist die höchste Summe seit 2018. Auf Deutschland entfielen 63.859 Euro.
Deutschland fällt im europäischen Vergleich durch eine hohe Zahl an Lizenzverlusten auf. Für 2024 weist die Statistik fast 500 derartige Fälle aus. Kein anderes Land kommt an diesen Wert heran. 218 Mal kam es hierzulande zu Geldbußen und fast 100 Mal zu anderen Sanktionen.
Grund für die Sanktionen sind Verstöße gegen die Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD. Die Aufsicht ging in Deutschland ausschließlich wegen Verstößen gegen Kapitel 4 IDD vor. Das sind organisatorische Anforderungen. Dazu gehören etwa die Weiterbildungspflicht von 15 Stunden pro Jahr, der Abschluss einer Berufshaftpflicht in ausreichender Höhe oder eben der Besitz eines guten Leumunds. Das heißt, der Vermittler darf nicht wegen schwerwiegender Straftaten in den Bereichen Eigentums- oder Finanzkriminalität ins Strafregister eingetragen sein oder pleite gegangen sein.
Der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD, wir kennen ihn noch, regt an, dass besonders hohe gesetzliche Renten gedeckelt werden. Mit dem gesparten Geld könne man ärmeren Menschen mehr zahlen. Damit geht er einen kleinen Schritt in Richtung Einheitsrente, wie wir sie hier mal mit dem Volkswirt Sven Ebert vom Flossbach von Storch Research Institute in unserem Podcast auch schon mal besprochen haben.
Seinen Vorschlag lieferte Lauterbach in der ARD-Sendung Karin Mioska am 22. März ab. Darin geht es ihm offenbar nicht nur um die reine Höhe der Rente. Er weist auch darauf hin, dass Menschen mit höheren Einkommen länger leben als ärmere. In keinem anderen Land in Europa hänge die Lebenserwartung derart stark am Einkommen wie in Deutschland, meint er.
Hohe Renten sind demnach also nicht nur einfach höher, sie laufen auch länger. Damit wiegen sie doppelt schwer. Deshalb sei es auch ungerecht, das Renteneintrittsalter für alle zu erhöhen. Denn dann hätten nämlich manche fast gar nichts mehr von ihrer Rente.
Und dann spitzt er zu, um zu verdeutlichen. Da sind Akademiker, die 35 Jahre einzahlen, um dann 20 Jahre Rente zu beziehen. Und andere zahlen fast 50 Jahre ein, haben aber nur 7 Jahre was von ihrer Rente, weil sie nur bis 72 leben. Lauterbach, das kann doch nicht richtig sein.
Mit im Studio saß auch Kanzleramtschef Thorsten Frey von der CDU. Der pflichtete zunächst artig bei, dass die Rente ja gerecht sein muss. Schon klar. Direkt zu Lauterbachs Vorschlag sagte er aber nichts. Die von der Regierung eingesetzte Rentenkommission werde noch ihre Vorschläge liefern. Geduld also, womit auch ein bisschen zu rechnen war.
Wir bleiben mal bei umstrittenen Ideen, um den Sozialstaat zu stützen. Um die Krankenkassenfinanzen zu verbessern, plant die Bundesregierung einem Handelsblattbericht zufolge, die beitragsfreie Mitversicherung von Familienmitgliedern im Erwerbsalter abzuschaffen.
Heißt, wer als Ehepartner bislang kostenlos mitversichert ist, soll künftig 225 Euro im Monat zahlen. 200 Euro für die Kranken- und 25 Euro für die Pflegeversicherung. Nicht zahlen müssen unbeschäftigte Ehepartner, die Kinder unter 6 Jahren oder pflegebedürftige Angehörige betreuen.
Jochen Pimperz, Leiter Themencluster Staat, Steuern und soziale Sicherung beim Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, ordnet das Vorhaben ein. Arbeitsmarktpolitisch ist das sinnvoll, schreibt er. Denn von der bisherigen Regelung profitieren vor allem klassische Einverdiener-Ehen. Für den zweiten Partner lohnt sich der Einstieg in den Job oft nicht, wenn er von seinem Lohn auch eigene Krankenkassenbeiträge zahlen muss. Die Neuregelung könnte daher einen Anreiz setzen, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen, glaubt Pimperz.
Es kommt das unvermeidliche Aber. Also, aber. Auf Dauer kann die Reform weder die Kranken- noch die Pflegeversicherung retten. Zwar bringen zusätzliche Beiträge den Kassen zunächst Mehreinnahmen, doch das Finanzierungsproblem der Kassen liegt nicht auf der Einnahmenseite, so Pimperz. Vielmehr seien die Ausgaben der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung das Problem, weil sie seit Jahren deutlich stärker als die Einnahmen aus sozialversicherungspflichtigen Einkommen steigen.
Mit der Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung kann die Bundesregierung lediglich etwas Zeit gewinnen, um das Ausgabenproblem zu lösen. Denn letztlich führt kein Weg daran vorbei, das Ausgabenwachstum zu bremsen, um eine nachhaltige Finanzierung zu sichern. So Pimperts Fazit.
Auch wenn 2025 ein verhältnismäßig ruhiges Naturkatastrophenjahr war, ist das kein Grund, beruhigt zu sein. Es habe sich nur um einige günstige Umstände gehandelt, warnt der schweizerische Rückversicherer Swiss Re.
Im Jahr 2025 sorgten Naturkatastrophen für versicherte Schäden von rund 107 Milliarden US-Dollar, ungefähr 93 Milliarden Euro. Schlimmstes Ereignis waren mit Abstand die Waldbrände in und um Los Angeles mit Schäden von 40 Milliarden Dollar. Die teuersten Waldbrände bislang überhaupt.
Jedoch, der langfristige Trend hätte eigentlich 2025 für Schäden in Höhe von 140 Milliarden Dollar gesprochen, heißt es weiter. Doch diese Differenz solle nicht heißen, dass die Risiken weniger geworden sind. Stattdessen vermutet man bei Swiss Re, dass sie zusammen mit dem Wirtschaftswachstum weiter steigen und dass die nächste große Katastrophe entsprechend höhere Schäden anrichtet.
Nehmen wir wieder den langfristigen Trend, dürften die Schäden im jetzt laufenden Jahr auf 148 Milliarden Dollar klettern. In einem besonders extremen Szenario könnte die Summe sogar auf 320 Milliarden Dollar steigen. Dazu zitiert das Handelsblatt Swiss Re Chefvolkswirt Jerome Hegeli, wonach die weltweit versicherten Schäden aus Naturkatastrophen um 5-7% im Jahr stiegen. Immer mehr wertvolles Eigentum steht in Gefahrenzonen und die Wiederaufbaukosten steigen, sagt er demnach.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag bitteschön wieder, auch wenn da kein Freitag ist. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.